In Ingolstadt ist Schluss und Ingolstadt hat tatsächlich 3:1 gewonnen im Duell der zwei Überraschungsaufsteiger, die sich auch in Liga 1 weiterhin achtbar schlagen. Vor allem Darmstadt war ja eigentlich als erster Absteiger genannt worden. Aber auch die Lilien sind trotz der jetzt Niederlage voll mit dabei weiterhin. Solide 14 Punkte nach 13 Spielen stehen zu Buche für den Aufsteiger. Zur Überraschung vieler sind die Lilien nach ihrem Durchmarsch aus Liga 3 auch in der Bundesliga voll auf Augenhöhe mit den meisten Teams. Und ihre große Stärke ist die Fitness. Denn so wie beispielsweise die Dortmunder unter Thomas Tuchel seit dieser Saison setzen die Darmstädter schon länger auf ausgefeilte Ernährungspläne. Der Impuls dafür kam vom Teamarzt Klaus Pöttgen. Ein ehemaliger Triathlet hat aus seiner alten Sportart viele Ideen mit ins Bundesliga-Team eingebracht. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was solche Faktoren wie die Ernährung im Fußball denn ausmachen können.
Faktoren wie Ernährung spielen eine wichtige Rolle, vor allem im Saisonverlauf, weil bei der falschen Anwendung und dem Setzen von den Ernährungspunkten kann es natürlich zu vermehrten Verletzungen kommen und über die Saison auch zu erhöhten Infektanfälligkeiten.
Und damit hat Darmstadt bisher gar keine Probleme gehabt, also auch in den letzten Jahren nicht?
Wir sind sehr glücklich darüber, dass es sehr gering ist und hoffen, dass es auch so weitergeht, ja.
Werden solchen Sachen im Fußball noch zu wenig Beachtung geschenkt?
Ich denke, die Bereiche Taktik, Trainingsmethodik, da ist sehr, sehr viel ausgereizt. Der Bereich Ernährung gewinnt immer mehr an Bedeutung, gerade in der Mannschaftssportart. Wir wissen ja, dass in Einzelsportarten die Achtsamkeit der Athleten, denke ich, höher ist und auch messbarer ist in Form von 100-Meter-Zeiten zum Beispiel oder von Höhen und Weiten. Und das versucht man natürlich jetzt auf den Mannschaftssport zu projizieren und hofft, dort eben eine Verbesserung zu erreichen.
Sie sind ja nicht die Einzigen, muss man fairerweise sagen. Viel wird ja auch gerade über den erschlankten BVB gesprochen, unter Thomas Tuchel, der in Dortmund erstmal den Pasta-Service gestrichen hat. Es ist also tatsächlich so, wie Sie sagen, die nächste Innovation in der Fußball-Bundesliga, die ist nicht im System zu finden, sondern ganz schlicht und einfach auf dem Speiseplan.
Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der wird jetzt kommen. Damit muss man sich mehr auseinandersetzen. Bei Tuchel vielleicht auch, wenn man sich mit der Ernährung alleine beschäftigt und dadurch auch zum Beispiel Fette oder bestimmte Nahrungsstoffe rausbekommt aus der Ernährung, die eben nicht besonders förderlich sind, dann hat man natürlich schon viel erreicht. Also die Beschäftigung des Athleten alleine mit diesem Thema und die Einsicht hat schon einen Rieseneffekt, denke ich.
Aber es ist mal wieder so, wie so häufig, der Fußball holt im Prinzip nur das auf, was in anderen Sportarten, Stichwort Triathlon oder Leichtathletik, schon längst gang und gäbe ist.
Das ist richtig. Ich bin als Triathlet in die Mannschaft gekommen, als Einzelsportler und habe natürlich gesehen, dass es da bestimmte Verbesserungspotenziale gibt und hatte so den Ansatz, man könnte vielleicht aus diesen Mannschaftssportlern auch Triathleten oder Einzelsportler machen, was den Bereich Ernährung angeht.
Mhm. Können Sie mal ein Beispiel nehmen, wo genau ein Umdenken auf dem Speiseplan stattfindet? Also was macht man heute, was man früher nicht gemacht hat, beziehungsweise umgekehrt?
Also man muss zwei Bereiche unterscheiden. Das ist der Bereich um den Wettkampf herum, um das Punktspiel zum Beispiel, wo ja 2 Stunden vorher keine feste Nahrung zugeführt werden sollte. Danach nur noch flüssige Kohlenhydrate. In der Halbzeitpause haben Bananen und Kuchen eigentlich nichts mehr in der Kabine zu suchen. Hier wird getrunken und auch flüssige Kohlenhydrate zu sich genommen. Und nach der Belastung, sehr, sehr wichtig eben, 20 bis 30 Gramm Eiweiß für den Regenerationsprozess. Eiweiß kann man nicht speichern, wenn man das nicht zuführt. Wird eben der Körper nicht entsprechend wieder aufgebaut oder es dauert deutlich länger und damit hat man eine höhere Anfälligkeit.
Mhm. Und das heißt, dann zieht man sich einfach einen rohen Fisch rein oder Riegel oder wie macht man das dann? Ist dann jedem selbst überlassen?
Ja, wir haben natürlich in dem Bereich natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es Eiweißriegel, es gibt auch vegane Eiweißriegel, es gibt vegane Eiweißpulver. Und hier muss man natürlich aufpassen, dass die sauber sind und zum Beispiel auf der Kölner Liste stehen, damit da keine Verunreinigungen drin sind. Da haben wir natürlich ein Auge drauf. Und es muss natürlich gewährleistet sein, dass das Wichtigste, dass da eine hohe Wertigkeit dahinter steckt, hinter dem Eiweiß. Denn im Sport zählt nicht nur die Menge an Eiweiß, die man zuführt, sondern vor allem die Einbaurate. Und die ist sehr unterschiedlich bei verschiedenen Eiweißsubstanzen oder Nahrungsmitteln.
Stichwort vegan. Sie haben jetzt gerade einen Artikel in der Sportärztezeitung publiziert zum Thema vegane Ernährung, also jeglicher Verzicht auf tierische Produkte im Hochleistungssport. Und zwar am Beispiel Ihres Darmstädter Spielers Marco Seiler, der ernährt sich vegan. Das ist ja im Prinzip unter Großstadt-Hipstern, sage ich mal ganz salopp, voll im Trend. Aber wie ist das im Leistungssport? Galt ja bisher eigentlich eher immer so als No-Go, weil Mangelernährung.
Das ist richtig. Früher hat man gesagt, vegetarisch oder vegan ernährte Sportler können ihre Leistungen wahrscheinlich nicht so abrufen, weil sie eben den Körper mit ganz wichtigen Substanzen nicht regelhaft sorgen können. Dazu gehört insbesondere Zink, Eisen, Jod, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren als Beispiel. Hier hat man schon längst andere Ansätze gefunden, kann den Athleten begleiten, kann ihn auch mit einer Ernährungsberatung oder auch mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln so einstellen, dass er damit Sicherheit keinen Leistungsverlust bekommt. Wir haben einfach mal dargestellt, wie man so einen Athleten begleitet, der sich dafür entschieden hat, wie man ihn kontrolliert, dass er auch weiß, ihm fehlt es nichts, denn wir dürfen mit solchen Athleten nicht diskutieren, sondern wir müssen es akzeptieren und mit ihnen arbeiten und ihn nach vorne treiben.
Was aber jetzt auffällt, vegan hin oder her, wenn man mit ihnen spricht, ohne Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Proteinriegel oder Flüssigkohlenhydrate, haben Sie gesagt, geht es offenbar nicht. Jetzt verweist aber gerade zum Beispiel die nationale Anti-Doping-Agentur NADA in ihren Schulungen eigentlich darauf, dass das alles im Hochleistungssport unnötig sei und rät davon ab, eben weil alle Nährstoffe durch eine ausgewogene natürliche Ernährung eigentlich zugeführt werden können. Wer hat denn jetzt recht?
Ich denke, die NADA macht das auch aus politischen Gründen, denn wir hatten ja diese schweren Vorfälle mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Verunreinigen. Das heißt, sie versuchen den Athleten zu schützen und ihm zu erklären, dass es auch über normale Ernährung möglich ist. Organisatorisch wissen wir, dass das fast nicht möglich ist, denn wir haben nicht immer einen Koch in unserer Kabine, der danach alles richtig macht. Wir haben auch Athleten, die in ihrem persönlichen Umfeld nicht immer kochen und so sauber miteinander arbeiten können, dass man wirklich das umsetzt. Es gibt ja auch 5-mal am Tag Obst, 5-mal am Tag Gemüse, am besten noch in verschiedenen Farben. Wir haben da ganz normale Leute, die im normalen Leben stehen, und dann muss man auch mal mit Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen, um organisatorisch das alles leisten zu können, denn die reisen ja auch viel, solche Sportler, und das ist eigentlich der Hintergrund, denke ich.
Wohin wird denn das Ganze noch führen? Wird es tatsächlich irgendwann so sein, dass Hochleistungssportler bis aufs Gramm abgewogene Astronautennahrung bekommen, sage ich jetzt mal, die sie dann zu ganz bestimmten Zeiten, ich spreche jetzt nicht bewusst von Essen, sondern eher zu sich zu nehmen haben?
Ich denke, da sollte man nicht unbedingt hingehen. Es wird bestimmt einen Trend geben und es wird Leute geben, die vielleicht das versuchen so umzusetzen. Ob die Sportler sich so führen lassen, ist eine ganz andere Frage, denn die sitzen ja dann irgendwann mal auch zu Hause alleine auf der Couch und vorm Fernseher und entscheiden, was sie dann essen, ohne dauernd beobachtet zu werden.
Aber der Ehrgeiz ist ja da bei vielen Sportlern. Viele Sportler dopen ja auch zum Beispiel, wissen wir, vermuten wir.
Ja gut, also der Ehrgeiz mag bestimmt in vielen Sportarten da sein, auch vielleicht unerlaubte Substanzen zu nehmen, aber wir waren ja jetzt bei der Ernährung und der genauen Grammabwägung, und ja, der Körper hat natürlich auch noch eine bestimmte Auswahl in der Resorption von dem, was man isst, und der Körper regelt ja auch noch bestimmte Dinge auch mit, sodass das, denke ich, ein vernünftiges Gleichgewicht sein sollte zwischen dem, was beraten wird, was zugeführt wird, und eine gewisse Freiheit dem Sportler auch noch zu lassen, damit er sich auch wohlfühlt, denn das macht letzten Endes vom Kopf her auch noch Leistungsfähigkeit aus.
Also Snickers zwischendurch würden Sie nicht per se von abraten?
Per se muss man davon nicht abraten, auch das muss man erlaubt sein.